Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am kommenden Donnerstag beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Das ist nicht nur ein sportliches Großereignis. Die französische Regierung hat im Vorfeld enorme Anstrengungen unternommen, durch gezielte städtebauliche Maßnahmen Verbesserungen für die Bewohner sensibler Viertel einzuleiten. Paris hat die grünsten, nachhaltigsten und sozialverträglichsten Spiele versprochen. Nur wenig wurde neu gebaut. Und wenn, dann vor allem außerhalb der Stadtgrenze, gerade im übel beleumundeten Departement Seine-Saint-Denis. Olympischer Geist als Katalysator für gesellschaftlichen Wandel. Darum soll es in unseren heutigen Kulturfragen gehen. Am Mikrofon ist Dirk Fuhrig, mein Gast ist Josef Hahnemann. Josef Hahnemann war viele Jahre Kulturkorrespondent für die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung. Und er hat sich intensiv mit den Herausforderungen des Erneuerungsprogramms Le Grand Paris beschäftigt. Ich habe ihn nicht in Paris erreicht, wo er zu Hause ist, sondern in Avignon. Herr Hahnemann, guten Tag. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Hahnemann, Sie sind derzeit im Süden Frankreichs, in Avignon, wegen des alljährlichen Theaterfestivals, das an diesem Wochenende zu Ende geht. Aber Sie kehren anschließend nicht nach Paris zurück, haben Sie mir gesagt, sondern bleiben fern der Hauptstadt, wo Sie eigentlich wohnen. Ist das jetzt wegen der Sommerferien, die anschließen, oder wegen der Olympischen Spiele?
Ja, es gibt gleich zwei gute Gründe, nicht gleich nach Paris zurückzukehren. Zum einen, manche mögen das ja, der ruhige Augustmonat in Paris, wo alles ein bisschen langsamer läuft. Meine Sache ist es nicht. Und dazu kommen diese Olympischen Spiele. Und es macht das so das Alltagsleben zusätzlich ein bisschen kompliziert.
Viele Pariser fürchten ja den Ansturm der Besucher, die zu den Olympischen Spielen anreisen wollen. Voll ist es in der Stadt ja auch zu normalen Zeiten, gerade in den Verkehrsmitteln. Und jetzt steigen auch noch die Fahrpreise. Für die Metro verdoppelt sich die Einzelfahrt fast während der Spiele. Verstehen Sie denn, dass alle weg wollen, statt sich an den Sportwettbewerben, die auch zum Teil mitten in der Stadt sind, zu erfreuen?
Ja, das verstehe ich voll und ganz. Ich gehöre ja auch ein bisschen dazu, zu diesen Paris-Flüchtigen. Man braucht, je nachdem, wo man wohnt, braucht man an gewissen Tagen Passierschein, um überhaupt aus dem Haus kommen zu können. Manche haben sie auch gemacht aus finanziellen Gründen, um ihre Wohnung zu vermieten für teures Geld. Das sind jetzt eher weniger. Früher eine Zeit lang wurde man immer gefragt, ob man es auch so macht. Mittlerweile wird man nicht mehr so gefragt.
Ja, es ist ja zum Teil auch nicht gestattet. Und ich habe auch gehört, die Hotels sind gar nicht alle ausgelastet. Also man kann sogar
so was buchen. Ja, das hört man jetzt, ja.
Können Sie einige Gründe nennen? Was wären die Gründe? Sicherheitsbedenken?
Ja, Sicherheitsbedenken und dann jetzt halt auch durch die politische, also dass da plötzlich jetzt Wahlen dazwischen gekommen sind und man nicht so genau absehen konnte, wie das dann weitergeht. Ob überhaupt eine Regierung da ist, eine funktionstüchtige, die für Sicherheit sorgen kann, damit könnte es zusammenhängen.
Die Hauptsportstätten, zumindest das, was neu gebaut wurde, wurde ja nicht direkt in Paris selbst gebaut, sondern eher im Norden, zum Teil direkt hinter der Stadtgrenze. Im Departement Seine-Saint-Denis zum Beispiel, das trägt die Ordnungsnummer 93. Deshalb sagt man oft einfach nur 93. Und das klingt für viele ein bisschen schauerlich. Die beiden Ziffern sind eine Chiffre für gewaltbrennende Autos. No-Go-Areas, in die die Polizei sich nicht hineintraut. Also Banlieue. Verfehlte Vorstadtpolitik, heruntergekommene Sozialbauten, Cité auf Französisch inklusive. Da ist es doch eigentlich ein guter Gedanke gewesen, die Mittel für Olympia speziell dort einzusetzen, um Verbesserungen anzustoßen, oder?
Ja, das ist schon ganz richtig. Das ist ein guter Gedanke. Wobei das mit diesen Neuf-Trois, dieses Schauerliche, also das ist die eine Seite, aber das ist bei weitem nicht die ganze Realität. Der Neuf-Trois kann auch ganz anders aussehen, viel, ich wollte sagen, friedlicher. Aber es ist natürlich richtig, dass man diese Cités, wie man es nennt, dass man denen besonders seine Aufmerksamkeit zuwendet, dass man praktisch diese Olympischen Spiele wie andere Events früher schon benutzt, um da ein bisschen nachzuhelfen.
In den Städten Saint-Denis und Saint-Ouen, das sind zwei der größeren Gemeinden dort in diesem Departement, wurde das Olympische Dorf errichtet, die Athletenunterkünfte für 23.000 Olympiateilnehmer etwa, die erwartet werden. Die sollen anschließend eben als Wohnungen für Familien genutzt werden. Die Häuser sind nach modernsten Ökostandards errichtet, so heißt es zumindest. Auch das klingt nach einer vorausschauenden Strategie. Mehr als 1,5 Millionen Menschen leben in dem Departement, teilweise auf engstem Raum. Weiß man denn schon, wer in diese neuen Wohnungen einziehen wird? Sind die Mieten dort tatsächlich moderat? Es gibt ja auch viele Eigentumswohnungen.
Ja, das weiß man schon ungefähr, sogar ziemlich genau, was wer da reinkommen wird. Das wird ein Mischprogramm sein aus Teilsozialwohnungen, Studentenwohnungen. Da gibt es ja auch größere Universitäten in dem Gebiet. Also es gibt insgesamt in Frankreich überhaupt, nicht nur in Paris, das neue Konzept eines Mischprogramms des Wohnraums. Früher hat man Sozialwohnungen gebaut, kompakt, und das waren alles Sozialwohnungen. Heute mischt man das mit Eigentumswohnungen, mit eben Studentenwohnungen, vielleicht mit einigen Alterswohnungen, um diese Mischung der Bevölkerung, die durch die Ghettoisierung entstanden ist, um der entgegenzuwirken. Und so wird es auch mit diesen neuen ökokompatiblen Wohnungen sein.
Ein größter Neubau in dem Gebiet ist ja das Centre Aquatique Olympique, also das Schwimmstadion, das Olympische. Das soll ja auch später als Schwimmbad genutzt werden. Jetzt mit dem im Zusammenhang, was Sie eben gesagt haben, ist das denn tatsächlich aus Ihrer Sicht eine gelungene Umstrukturierung oder Verbesserung dieser Region, die wie Sie eben gesagt haben, auch durch Ghettoisierung gekennzeichnet war?
Ja, das ist schon eine richtige Entscheidung, weil da ja schon so mit dem Fußballstadion Le Stade de France, das eben nicht mehr in Paris war, sondern in diese Vorstadt, nördliche Vorstadt gebaut wurde. Und das hat natürlich eine Signalwirkung, dass man dahin kommt, auch wenn man nicht da lebt. Und dieses neue Schwimmbecken, das wird auch wahrscheinlich sozial genutzt werden, wie Sie es vermuten. Aber es wird natürlich auch für größere Events weiterhin wahrscheinlich seine Anwendung finden. Und die Situation in diesen Vorstädten ist ja nicht nur das, was real dasteht mit den ganzen Problemen, sondern es ist auch praktisch der mentale Teil davon. Also, dass man davon spricht, also, dass es Gründe gibt, dass man nach Saint-Denis rausgeht. Und diese symbolische Wirkung, die ist schon bedeutsam.
Sie sagen, es hat auch eine symbolische Bedeutung, aber ganz praktische Bedeutung hat natürlich die verbesserte Anbindung dieses Gebiets, dieses Departements und der Städte und Gemeinden, die darin liegen, durch mehr und längere Metrolinien. Es sind Dutzende neue Stationen rund um Paris herum geplant, ein ganzes Netz von neuen Bahnverbindungen. Das betrifft nicht nur eben Saint-Denis, Le Grand Paris nennt sich das gigantische Projekt, das städtebauliche Projekt, dessen erste Ergebnisse jetzt kurz vor den Olympischen Spielen zu sehen sind, eben die Verlängerung einer Metrolinie bis in den Kern des Departements. Macht das den Alltag der Leute, die dort leben, tatsächlich einfacher oder ist das erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Nein, das ist wirklich absolut entscheidend. Das ist wirklich wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Also die Anbindung des Ganzen, des größeren Pariser Raums und eben speziell dieser nördlichen Vorstadt, das ist schon entscheidend. Das war ja in den Jahren davor immer das Problem, dass es so kompliziert war, von da draußen in die Stadt reinzukommen. Und dieses neue Liniennetz, Grand Paris Express heißt das, eben in diesem Grand Paris Projekt, ein Projekt, das auf Sarkozy zurückgeht. 2007 hat er damit gleich angefangen. Das war praktisch sein Grand Projet, wie es das Centre Pompidou, das Projet von Pompidou war, und Musée d'Orsay, das von Giscard, und Opéra Bastille und so weiter von Mitterrand. Und dieser Grand Paris Express, das sind, man muss sich das schon vorstellen, was das bedeutet. Das sind 200 Kilometer neue Linien, Metrolinien, zum großen Teil unterirdisch, mit 24-Stunden-Betrieb, vollautomatisch, an 7 Tagen. Das sind 68 neue Bahnhöfe, und zwar zum großen Teil architektonisch sehr ambitionierte Bahnhöfe mit internationalen Architekten. In der Gegend Saint-Denis ist Kengo Kuma, der große japanische Architekt, der diesen Bahnhof baut.
Wie steht es denn überhaupt mit der Begeisterung für Olympia, gerade in diesem Departement, in dieser Region, wo ja so viele Wettbewerbe stattfinden in Saint-Denis? Ist denn Olympia dort etwas, wo man hingeht, worauf man sich freut, wo man begeistert ist?
Das weiß ich nicht, ob das flächendeckend wirklich für diese Quartiere, für Les Quartiers, ist ja auch ein Ausdruck dafür, ob das für diese Vorstadt wirklich so ein Großereignis ist. Ich habe das ist subjektiv ein bisschen schwer einschätzbar. Ich habe sowieso den Eindruck ein bisschen, es ist ein großes, sehr qualitätvolles Programm, das ja mit dieser olympischen Flamme schon begann, die jetzt durchs ganze Land getragen wurde, die auch grandios ankam, nachdem sie in den Überseegebieten war, die grandios ankam in Marseille, und daneben das ganze Land getragen wurde. Aber ob die Freude der allgemeinen Bevölkerung damit, die Begeisterung so groß ist, da habe ich persönlich ein bisschen meine Zweifel dran.
Josef Hahnemann, viele Jahre lang Kulturkorrespondent für Zeitungen, exzellenter Kenner des gesellschaftlichen und literarischen Lebens in Frankreich. Ich spreche mit ihm in den Kulturfragen über die soziokulturellen Auswirkungen der in wenigen Tagen beginnenden Olympischen Sommerspiele, die zu einem großen Teil in Saint-Saint-Denis stattfinden, dem Département 93 im Nordosten der französischen Hauptstadt. Ich bin, Herr Hahnemann, selbst vor kurzem quer durch Saint-Saint-Denis gefahren, und zwar mit einem ganz normalen Linienbus von der Place de la Nation zum Flughafen. Das dauerte zwar ziemlich lang, der Bus hielt an mindestens 20 Stationen, aber es war wie eine Stadtrundfahrt durch eine Gegend, in die man sonst nie kommt. Natürlich kam man an vielen typischen, sprich oft kaum sanierten Wohnblocks der 60er und 70er Jahre vorbei. Zwischendurch aber fuhr man über Felder. Ab und an gab es Reihenhäuschen mit durchaus respektablen Limousinen auf dem Carport, Neubausiedlungen und immer wieder auch kleine alte Ortskerne mit Café und Bäckerei. Auch das typisch, nämlich typisch französisches Dorf. Wie sehr ist das Bild vom Département 93 denn von Klischees geprägt? Die wenigsten Pariser kommen ja jemals dorthin, höchstens nach Saint-Denis in die Stadt, in die Basilika, wo die französischen Könige beigesetzt sind. Ist der Ruf der Gegend schlechter als die Realität?
Ja, das ist doch auf jeden Fall, ja. Es gibt die Problemaspekte, aber wenn Sie da mit dem Bus durch die Gegend getingelt sind, dann sahen Sie ja eine große Vielfalt, eine enorm große Vielfalt. Das ist eine Qualität dieses Raums.
Also eben nicht nur Ghetto-Siedlungen oder verfehlte Sozialbauten.
Kleine Häuser mit kleinen Vorgärten, dann natürlich die massive Infrastruktur, die großen Siedlungsriegel, das alles. Und auch Grüngebiet, sehr viel. Und das, was zu diesem Grand Paris-Projekt gehörte, auch essentiell dazu, das war eben nicht nur der Verkehr, besserer Verkehr, bessere Anbindung, sondern das war entscheidend auch dieser Vielfalt, die sehr mosaikhaft ist, also in der es keinen Zusammenhang gibt, die ein bisschen zu harmonisieren, damit das eine mit dem anderen besser abgestimmt wird. Der Pariser Raum ist ja ein feudal gestalteter Raum. Also da gibt es die Schlösser, da gibt es die Jagdreviere der Aristokratie, aus denen heute Naherholungsgebiete geworden sind, Wälder. Dann gibt es eben die großen Schneisen, im 19. Jahrhundert die Eisenbahn, dann später die Autobahn im 20. Jahrhundert. Dann gibt es eben das Dörfliche. Aber das alles ist bisher heute noch sehr zusammenhanglos. Also die Industrieareale verstecken praktisch die schönen Waldgebiete. Und das muss zusammengebracht werden zu einem Ganzen. Und das ist zum Teil schon im Tun und hat damit auch Ergebnisse, also dass man wirklich nicht nur jetzt ins Fußballstadion rausfährt, sondern dass man in diese Wälder, dass man die historischen Bauten da besucht und dann eben auch Neubauten, die jetzt nach und nach entstehen. Als ich nach Paris kam in den frühen 80er Jahren, da gab es den Ceinture Rouge drumherum. Also das alles
der
links.
Roter Gürtel.
Genau, ja. Alles links regierte, zum großen Teil kommunistisch regierte Vorstädte im Norden und im Osten und im Süden, Westen ein bisschen weniger. Und da gab es die großen Theater. Als ich ins Theater ging, die ersten Jahre in Paris, früher 80er Jahre, ich ging in Paris eigentlich wenig, in innerstädtische Pariser Theater. Das Interessante passierte alles da draußen. In Nanterre, Théâtre des Amandiers, wo Chéreau war, in Bobigny, in Saint-Denis, Théâtre Gérard-Philippe. Das waren interessante Theater mit den interessantesten Programmen, viel interessanter als in der Innenstadt. Und dieses Strahlen, diese Anziehung, an die versucht man heute auf andere Weise anzuknüpfen.
So wie Sie es gerade geschildert haben, waren es ja Dinge, wo die Pariser, die Innenstadtbewohner hingefahren sind, aber doch meistens abends auch wieder zurück. Also in den Vorstädten sind die ja, glaube ich, selten geblieben und auch die Bewohner der Vorstädte sind selten zum Beispiel nach Bobigny in das MC Maison de la Culture gegangen oder nach Nanterre in das Theater. Hat das denn tatsächlich damals, diese Kulturoffensive, hat die denn tatsächlich damals etwas gebracht? Hat die Vorstädte verändert? Man muss doch eigentlich sagen, das waren Vorzeigeprojekte, die soziale Probleme aber nicht unbedingt angegangen sind.
Ja, das war ein bisschen das Problem schon, ja. Und es war am Anfang tatsächlich ein bisschen so, wie Sie sagen, dass die Metro voll war, die aus Paris rauskam in diese Häuser. Die Entwicklung habe ich beobachten können, wie man wirklich alles versucht hat, um die umliegenden Viertel einzubinden in die Kulturtätigkeit. Also da hat sich sehr viel getan und konkret kann man das ablesen in den Quartieren drin, in der Bevölkerung.
Nun ist es aber natürlich trotzdem so, dass viele Gemeinden oder manche Gemeinden in 93 in diesem Departement immer noch oder gerade heute wieder Synonyme für alltägliche Gewalt sind. Kriminalität, politischer Islam, Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, wo im Jahr 2005 heftige soziale Unruhen ausgebrochen sind. Eine Art Vorgeschmack auf die landesweiten Aufstände von vor einem Jahr nach dem Tod des jungen Mannes bei einer Polizeikontrolle. Auch wenn das nicht genau in dieser Gegend im Norden war. Wie ist denn heute die Verbindung? Also ich meine, Sie haben jetzt geschildert, dass diese Kulturinitiative und auch die städtebaulichen Bemühungen, dass die jetzt doch einiges gebracht haben und die Situation dort verändert haben. Aber es gibt ja doch noch sehr viel Kriminalität, sehr viel Gewalt, sehr viel Banlieue in der Banlieue.
Das große Problem ist der Drogenhandel. Von diesen großen Siedlungen der 60er, 70er Jahre sind ja einige mittlerweile schon abgebrochen. Aber es gibt natürlich weiterhin blinde Flecken in diesem Vorstadtgebiet, wo der Drogenhandel blüht, und das wird man auch so schnell nicht wegbringen. Aber eben längerfristig passiert da schon was, und es gibt dann eben auch die andere Seite. Also wenn Sie vorher die 2005 die Unruhen nannten, wo die Autos gebrannt haben, in den Jahren unmittelbar danach hat der damalige amerikanische Botschafter, ist regelmäßig in diese Gebiete rausgefahren mit Mitarbeitern und hat praktisch die Talente in allen möglichen Gebieten, also im Musikbereich, im Rap, aber auch im Handel, auch in der Informatik, also Computer, hat er ausfindig gemacht und hat sie nachher in die USA weitervermittelt. Weil seine Theorie war damals schon eben, die Talente, die wir brauchen, die liegen in der Vorstadt, die liegen nicht in Pariser großen Instituten, in den Eliteschulen. Da draußen tut sich was. Das Leben ist da draußen. Die jungen Talente, die muss man da draußen pflücken. Also das ist die andere Seite, auch was sie in den Vereinen, Müttervereinen, die eben gerade Drogenhandel aus ihren Quartieren raus buxieren wollen, was da passiert. Das sind zum Teil wirklich bewundernswerte Aktionen.
Die in Paris lebende deutsche Schriftstellerin Anne Weber hat in diesem Frühjahr den Roman Bannmeilen veröffentlicht, recht erfolgreich in Deutschland. Bannmeilen ist die wörtliche Übersetzung von Banlieue, und sie unternimmt in diesem Roman einen Streifzug durch Teile des Departements, über das wir sprechen, Seine-Saint-Denis. Sie schildert viele Begegnungen mit Menschen dort, vor allem rund um ein Café als letzter Bastion gegen die soziale Verwahrlosung, so kann man das vielleicht interpretieren. Hat Anne Weber das soziale Gefüge in dem Roman, Sie sind ja auch Literaturkritiker, Herr Hannemann, das in Ihrem Roman genau beobachtet?
Ja, sie hat viel beobachtet. Ich mag die Bücher von Anne Weber sehr. Und auch in diesem Buch hat sie sehr sensibel geschrieben, was ein bisschen das Problem ist bei dieser Art von praktisch Reportage. Es ist mehr ein Reportage.
Ist wie journalistisch zum Teil geschrieben, ja.
Das ist, dass man natürlich ein bisschen das Attraktive, das Exotische sucht. Und das kriegt sie auch ganz gut raus, da mit diesem Singsang, der Aufpasser, eben gerade was den Drogenhandel angeht, also die da rumsetzen, und wenn sie durchs Quartier geht, plötzlich beginnt so ein seltsamer Singsang, der sie völlig erstaunt. Klingt ein bisschen wie Alphornblasen, offenbar.
Sie sind Schweizer, muss man dazu sagen.
Ja, ich muss sagen, ich persönlich, ich habe zwar andere Erfahrungen in diesen Gebieten, wo ich auch öfter war, dieses Alphornblasen in diesen Gebieten, das habe ich selber noch nie so erfahren. Also das ist ganz reizvoll im Buch, aber ich würde sagen, in diesem Buch fehlt ein bisschen die Normalität. Zum Teil ein bisschen langweilige Normalität. Und man hat den Eindruck, es ist immer ganz furchtbar in diesen Gebieten, und dann gibt es so ein paar wundervolle Inselchen drin. Aber das große Zwischenfeld ist halt ein normales Leben, wie man es so haben kann. Mit den guten Überraschungen dann, dass plötzlich halt mal eine Brücke, zum Beispiel jetzt für die Olympischen Spiele, wurde endlich eine Bahnüberführungsbrücke gebaut, die seit 30 Jahren versuchte man, die zu bauen. Das Geld war nie beisammen, man war nie wirklich überzeugt davon. Das ist direkt hinter der Ringautobahn des Peripheriks, Ost-West-Verbindung. Das ist die größte Eisenbahnüberführung Europas. Über 49 Gleise hinweg wird da eine 500 Meter lange Brücke gebaut, jetzt endlich. Und das wurde dank den Olympischen Spielen realisiert. Also das ist praktisch die schöne Sache, die in diese Normalität, die bei Anne Weber ein bisschen fehlt, reinpassen würde.
Die Olympischen Spiele sind nicht nur oder nie nur ein Sportereignis, sondern auch ein politisches. Wir haben darüber geredet, sondern auch ein gesellschaftspolitisches und ein städtebauliches. Nun muss man in diesen Tagen nach der Auflösung des Parlaments, der Neuwahlen zur Assemblée Nationale in Frankreich kurz auf die aktuelle politische Lage eingehen. Staatspräsident Emmanuel Macron und sein bisheriger früherer Premierminister Gabriel Attal, die wollten ja die Spiele als Erfolg ihrer Politik feiern, als großes Fest für ganz Frankreich. Ja, wer wird denn jetzt den Ruhm einheimsen für die Spiele? Das Olympische Feuer, Sie haben es vorhin schon angesprochen, wurde ja wochenlang kreuz und quer durchs Land und durch Paris getragen. Aber hat es denn auch insgesamt eine Begeisterung für Olympia entfachen können? Man spricht ja immer so von Zusammenhalt, Einigkeit durch solche Ereignisse.
Ja, also so wie die Fußball-Weltmeisterschaft 1998, glaube ich, war es, wird es nicht sein. Mein Eindruck ist ja eben, dass sich die Begeisterung in Grenzen hält, trotz der Qualität der Veranstaltungen. Wer die Früchte einheimsen kann? Niemand wahrscheinlich. Macron macht sich klein in dieser etwas komplizierten Situation. Es wird wahrscheinlich eine Übergangsregierung jetzt über die Olympischen Spiele hinweg sein. Wer eventuell, wenn das Ganze wirklich ein Erfolg wird, eventuell profitieren wird, könnte sein die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo. Die
ja ins Wasser der Seine gesprungen ist, aber endlich, so ähnlich wie die auch die Sportministerin schon vorher.
Ja, genau, das ist ja ein Versprechen. Das hat schon Chirac in den 90er Jahren versprochen, er würde in der Seine schwimmen. Hat es dann nicht halten können, das haben viele andere nachher versprochen. Jetzt Hidalgo, die wird es halten können und die wird eventuell die Früchte dann präsentieren können, eventuell.
Unsere Ausgangsfrage war ja, was kann der Schub, den die Olympischen Spiele ausgelöst haben, jedenfalls was die Infrastruktur betrifft, in solchen schwierigen Regionen wie dem Département Saint-Denis, denn bewirken? Sie haben es schon weitgehend beantwortet, der Schub wird vielleicht nicht allzu groß sein, aber wie sieht denn die Zukunft aus Ihrer Sicht für die Region Île-de-France, den Großraum Paris, aus nach diesen Olympischen Spielen? Wird gerade was die Infrastruktur betrifft, wird gerade was den sozialen Umbau, die Veränderung von problematischen, sensiblen Vierteln, wird das erfolgreich weitergehen? Man muss nach den sozialen Unruhen gerade des letzten Jahres ja stark daran zweifeln, dass das sich zu etwas Besserem wenden wird.
Ja, das wird eine lange Geschichte sein. Also dann Konkretem ist einiges passiert. Wenn man wirklich heute, wenn man von einer Banlieue in die andere jetzt direkt durch die neuen Verkehrslinien kommen kann und der Arbeitsweg anstelle von 1,5 Stunden nur noch 40 Minuten beträgt, dann ist das schon eine Erleichterung im Alltag der Leute. Das andere sind die Grenzen im Kopf der Leute. Also das ist ein bisschen so wie in Deutschland, als die Mauer fiel, blieb ja die Mauer in den Köpfen lange noch da und ist zum Teil sogar heute noch zumindest in Schattenumrissen da. Ähnlich ist es so, also wenn jemand in Aulnay-sous-Bois oder in Clichy-Montfermeil wohnt und jetzt plötzlich nur noch eine halbe Stunde braucht, bis er im Zentrum von Paris ist, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass er jetzt jeden Tag da ins Zentrum von Paris reinfährt, weil er sich da, das sieht man ja, wenn man so ein bisschen schaut, wie sich die Vorstadtjugend, wenn sie denn tatsächlich reinkommt nach Châtelet-Léal und so, dass ich, bisher war das der Einfallsbahnhof aus diesen Vorstädten, wie sie sich benehmen, zum Teil ungeschickt, zum Beispiel ein bisschen penetrant, um das Unbehagen zu überspielen, dass sie sich da nicht zu Hause fühlen, im etwas schickeren Paris, das wird so auf längere Zeit noch weitergehen. Aber die Olympischen Spiele werden wahrscheinlich eins von vielen Steinchen sein, das diesem Mosaik des Pariser Raums etwas mehr Kohärenz geben wird. Wunder sollte man nicht erwarten und ich glaube, das tun auch eigentlich die wenigsten.
Herr Hannemann, Sie sind, ich habe es am Anfang ja gesagt, nicht in Paris, wo Sie eigentlich wohnen, sondern in Avignon, im Moment für das Theaterfestival, und dann treten Sie Ihren Sommerurlaub an. Aber interessieren Sie sich persönlich denn gar nicht für die Olympischen Spiele, oder schauen Sie sich zumindest die Eröffnungszeremonie am kommenden Donnerstag auf der Seine, dieses große Spektakel, das es werden soll, schauen Sie sich das wenigstens im Fernsehen an?
Das kann ich nicht garantieren.
Herzlichen Dank, Josef Hannemann, für dieses Kulturfragengespräch über die Olympischen Spiele in Paris und die Situation im Speziellen im Departement Seine-Saint-Denis. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Fuhrig. Gleich folgt die Sendung Kultur heute. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.